Morgen, liebe Geschwister, auch zum Teil aus Dornbirn, weil ihr nicht alle in die Berge gehen wollen heute zu diesem Wald- und Alp-Gottesdienst. Ich habe lange gerungen, ob ich euch jetzt eine Erfahrung erzähle, die ich gestern gemacht habe, aber Erfahrungen sind dazu da, dass man sie weitergibt, sonst nützen sie ja nur dem, der sie gemacht hat. Meine Tochter, 17 Jahre, die jüngste, hat den ganzen Sommer gearbeitet und auch schon letzten Sommer. Und der Grund war, sie wollte unbedingt jetzt den Führerschein machen für Motorrad und Auto. Kostet natürlich einiges Geld. Jetzt hatte sie nicht alles beisammen. Und jetzt hat sie das Angebot bekommen, auch am Sabbat immer zu arbeiten. Ja, und darauf habe ich sie angesprochen gestern. Und dann hat sie gesagt, ja, Gott gibt mir auch nicht das Geld für den Führerschein. Da muss sie selber arbeiten, oder? Habe ich gesagt, eigentlich macht das Gott schon, wenn man darum bittet. Weil es heißt in der Bibel, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und mir ist es tatsächlich so gegangen. Ich hatte mit 30 Jahren noch keinen Führerschein. Und ich arbeitete in der Gemeindeschule in Innsbruck. Und dann hat ein älterer Bruder gemeint, jetzt wäre es aber Zeit, den Führerschein zu machen. Da habe ich gesagt, ja, das kostet zu viel und ja, er gibt mir das Geld. Ja, dann hat er mir einen Betrag gegeben und ein anderer Bruder, der hat mir dann Fahrunterricht gegeben, sodass ich gar keine einzige Fahrstunde kaufen musste. Und so habe ich dann den Führerschein gehabt, aber noch kein Auto. Und der Bruder hat mir gesagt, ja, wenn ich einmal ein Geld brauche, dann könnte ich bei ihm auch anfragen zum Ausleihen. Und das hätte sich so ergeben, weil ich in der Zeit einen Doppelverdienst angeboten bekam, mein Probejahr an der Handelsakademie in Innsbruck, nebenbei zum Unterricht an der Gemeindeschule. Und der Gemeindeschulausschuss war so freundlich, dass wir dann den Hauptunterricht auf den Nachmittag verlegt haben, damit ich dort unterrichten konnte. Und dann bin ich zu diesem Bruder und habe das Geld ausgeliehen und ihm auch pünktlich zurückzahlen können. Er hat mir dann zum Schluss gesagt, mit dem hat er nicht gerechnet. Aber ja, und so hatten wir dann unser erstes Auto. Besonders der Marco war ganz verliebt in dieses Auto, ein Passat. Der war 5 Jahre alt. Und dann, als wir nach Vorarlberg übersiedelt sind und dort Haus gebaut haben, dann hatte ich Probleme mit Zehnten bezahlen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eine Ressource haben wir noch. Und mein Vater hat gerade ein neues Auto kaufen wollen, halt ein gebrauchtes. Dann habe ich gesagt, ja, kauf meines. Ich habe ihm natürlich nicht gesagt, was ich mit dem Geld machen werde, dass ich das als Zehnten geben werde. Ja, und dann hat er das Auto gehabt und ich kann mich nicht erinnern, dass es uns irgendwie abgegangen wäre. Und so gingen die Monate und über ein Jahr rum und mein Vater starb dann und das Auto hat dann mein Bruder geerbt. Aber seine Familie wurde größer, dann hat er einen Bus gekauft und mir das Auto um einen Preis angeboten, der 10% von dem war, was ich bekommen habe von meinem Vater. Und dann sind wir auch noch einige Jahre gefahren, bis das Auto mit 19 Jahren und 7 Monaten zu Ende war. Aber das ist nicht so viel im Vergleich zu dem, was ich jetzt fahre. Das ist jetzt im 24. Dienstjahr das jetzige Auto. Nicht das, was draußen steht, ein anderes. Aber so sieht man, man kann Erfahrungen machen, wenn man will. Und man kann auch mit anderen Dingen Erfahrungen machen. Mein Thema heute heißt, Wer den Sabbat nicht hält, hat gar nicht verstanden, was Sünde ist. Wer den Sabbat nicht hält, hat gar nicht verstanden, was Sünde ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, lesen wir zu diesem Thema einige Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, und ich lese die Verse 1 bis 10. Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen und es auch sind. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist ja das Hauptproblem von jungen Leuten, aber nicht nur von jungen. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand, den sie nicht sehen und auch noch nie gesehen haben, etwas für sie tut. Und dann steht, und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. Wir erwarten oft von Kindern, dass sie ein reines Leben führen, aber hier steht, das können nur die, die eine Hoffnung haben, die diese Hoffnung haben. Und dann steht, wer Sünde tut, steht gegen das Gesetz und die Sünde ist Übertretung des Gesetzes. So viele Menschen, die sich Christen nennen, kennen das Neue Testament, kennen auch diesen Text, wo steht, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Aber sie machen Ausnahmen. Sie sagen, ja, es ist keine Sünde, den Sabbat zu übertreten. Und mit anderen Dingen muss man es auch nicht so genau nehmen, denn Jesus hat ja das Gesetz ins Kreuz genagelt. Interessant ist, dass Johannes schreibt, viele Jahrzehnte, nachdem Jesus angeblich das Gesetz ans Kreuz genagelt hat. Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und ihr wisset, dass er ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme und ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer der sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kindlein, lasst euch von niemand verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Denn was er von Gott empfangen hat, das bleibt in ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Wir haben ja vorhin die Sprüche gelesen im 22. Kapitel. Und ich möchte das noch einmal aufschlagen. Wir haben gelesen von Vers 17 ab, neige deine Ohren und höre die Worte von Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Denn lieblich ist's, wenn du sie im Sinne behältst, lass sie miteinander auf deinen Lippen bleiben, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn. Die Absicht, Gottes Worte zu hören, die dahinter steckt, heißt, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn. Vorhin haben wir gelesen, wer die Hoffnung hat, der führt ein reines Leben, der sündigt nicht. Und hier steht, wie man zu dieser Hoffnung kommt, zu hören und zu Herzen nehmen. Der Sabbat. Im 2. Mose 31 finden wir einen Text, der zeigt, wozu der Sabbat eigentlich da ist, welche Aufgabe im Sabbat halten, erfüllt wird. 2. Mose 31, Vers 13. Das ist der, nachdem die 10 Gebote gegeben worden sind, da hat Gott noch eine Erklärung dazu gefügt. Weil die Leute könnten sich ja denken, nicht nur heute, sondern auch damals schon, ist so willkürlich. Wieso genau der Sabbat? Und Gott hat etwas Schönes dazu gesagt noch. Und da steht, sage den Kindern Israel, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Der Sabbat ist nicht nur dazu da, dass man weiß, wer das Sagen hat auf dieser Erde und im Himmel. Klar, der, der es geschaffen hat, der hat das Sagen. Wer ein Haus gebaut hat und es besitzt, der hat das Sagen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Der Grund für das Sabbat halten soll sein, damit ihr wisst, dass ich es bin, damit ihr das erkennt, dass ich es bin, der euch heilig macht. Wenn wir das Thema heiligen, das heißt im zweiten Buch Mose 20, heilige den Sabbat, halt ihn heilig, so wie Gott es vorgemacht hat im Paradies schon, dann müssen wir auch nachdenken, was heiligen bedeutet. Und wenn wir jetzt im 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17 anschauen, da steht ein Wort Gottes an die ersten Menschen. Und Gott hat an die ersten Menschen ein Gebot gegeben. An sündlose Menschen gibt Gott ein Gebot. Und da steht, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach. Und wie fängt das Gebot an? Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, mit einer Ausnahme. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn am Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Gott hat also ein Gebot gemacht. Er hat gesagt, alle Bäume gehören euch, aber es gibt einen Baum, davon darfst du nicht essen. Und dieser eine Baum, der ist anders wie die anderen. Also Gott hat in seinem ersten Gebot den Menschen gezeigt, dass es Unterschiede gibt. Das heißt, Gott möchte jetzt diesen Menschen, den er erschaffen hat, heiligen. Und das macht er, indem er den Menschen lehrt, dass es Unterschiede gibt. Klar, heilig, da muss es einen Unterschied geben zu unheilig, nicht heilig. Und wenn wir also das verstehen, Gottes Konzept der Heiligung, dann achten wir darauf, wenn in der Bibel von Unterschieden die Rede ist. Wir wissen, wie das weitergegangen ist. Im dritten Kapitel, Vers 6 steht, und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Dieser einzige Baum, wo sie den Unterschied hätte machen sollen und nicht essen, der ist besonders gut. Wir haben ja auch Hasen, so kleine Zwerghasen, und die sind in einem Käfig, Gitter im Freien. Und wenn sie draußen sind, wenn es schön Wetter ist, mit größter Mühe versuchen sie, die Helmchen zu fressen, die außerhalb wachsen. Ja, ich meine, sie dürfen das. Aber das ist doch interessant, oder? Dass das so drinnen ist. Das zu nehmen, wo eigentlich eine Grenze gezogen ist. Und Eva machte keinen Unterschied. Im Gegenteil. Sie sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihr Mann, der bei ihr war, davon und er aß. Gott hat einen Unterschied gemacht und Eva denkt sich vielleicht, wieso genau dieser Baum? Der ist doch so verlockend. Ich könnte ja dafür von einem anderen Baum nicht essen oder von mehreren anderen Bäumen. Egal, Baum ist doch Baum. Und es kommt darauf an, einen Baum in Ruhe zu lassen. Kennt ihr diese Argumentationsweise in Bezug auf den Sabbat? Und genau das ist die Ursünde. Keinen Unterschied zu machen. Und wer dies nicht verstanden hat, der hat gar nicht verstanden davon, was Sünde ist. Es heißt ja auch in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. Und was bedeutet das, stehlen? Stehlen bedeutet es, ich mache keinen Unterschied zwischen mein und dein. Oder es heißt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Da mache ich keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Oder wenn es heißt, Vater und Mutter zu ehren. Ja, viele Leute, auch schon in der Urchristengemeinde, mussten ermahnt werden, dass sie sich um ihre eigenen Eltern kümmern. Sie haben sich mehr um Gemeindeglieder gekümmert und die eigenen Eltern im Stich gelassen. So haben sie auch schon die Pharisäer gelehrt. Wenn man etwas für einen Tempel gibt, dann braucht man die Eltern nicht unterstützen. Aber Gott sagt es, mach diesen Unterschied. Deine Eltern haben dir das Leben geschenkt, sie haben dich aufgezogen, sie haben dich eigentlich zu einem Menschen gemacht. Und auch wenn sie Fehler haben, ehre sie. Oder es heißt, mach kein Bildnis, um es anzubeten. Mach den Unterschied zwischen Gott und Götzen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Wenn du das Wort Gott in den Mund nimmst, in Vorarlberg ist ja das Grüß Gott, so eine Redewendung, auch Atheisten gebrauchen sie, mach den Unterschied. Und dann steht, du sollst nicht Ehe brechen. Da geht es ja auch nur um den Unterschied zwischen deiner Frau und der anderen Frau oder dem einen Mann und dem anderen Mann. Der Baum, der da so Lust macht, so Appetit, der ist aber verboten. Und genauso ist diese Partnerschaft heilig und der Ehebruch ist eben keine heilige Handlung, auch wenn es Lust macht. Und so hat Gott Gebote gegeben über Speisen. Man soll Unterschiede machen zwischen reinen Speisen und unreinen Speisen. Gott macht auch Unterschiede in Bezug auf Geld. Da gibt es einen Zehnten, der gehört Gott. Der gehört nicht alles dir, sondern gib es Gott zurück. Mach einen Unterschied zwischen deinem Geld und dem Geld, was Gott gehört. Und es gibt viele biblische Beispiele, wo Menschen keinen Unterschied machten, wo sie einen machen hätten sollen. Zum Beispiel beim Thema Homosexualität. Liebe ist doch Liebe. Gott hat doch nichts gegen Liebe. Gott will, dass wir hier Unterschiede machen. Oder es werden Unterschiede gelehrt in Bezug auf Kleidung. Wenn wir lesen, wie die Kleidung der Priester beschaffen sein musste, die im Tempel dienen, dann können wir uns überlegen, ob wir auch einen Unterschied machen in unserer Kleidung, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Oder ob das die normale, übliche Kleidung ist, die wir auch tragen. Oder denken wir an Mose, wenn er plötzlich beim brennenden Busch hört, zieh deine Schuhe aus, denn das ist heiliger Boden, da ist Unterschied. Oder Uria, der nach der Bundeslade griff, als sie anscheinend in Gefahr war. Es durfte ja nur ein Levit berühren. Und er war auf der Stelle dann tot. Er hat da einfach keinen Unterschied gemacht. Wenn ein Kasten umkippt, dann muss man ihn halten, oder? Die Bundeslade ist ja nur ein Kasten. Gott kann ja nicht für seine Bundeslade sorgen. Das muss ja er machen als Mensch. Gott hat hier ganz klar gezeigt, mach einen Unterschied. Oder im Neuen Testament werden wir ermahnt, dass wir einen Unterschied machen, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen oder wenn wir sonst essen. Sollte ein Unterschied sein. Und ganz, ganz früh hat Gott den Israeliten, nachdem er sie aus Ägypten geführt hat, versucht, durch besondere Wunder einen Unterschied aufzuzeigen zwischen Sabbat und den anderen Tagen. Wir haben es ja im zweiten Buch Mose, im Kapitel 16, da steht im Vers 2, und es murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel, wieder Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Der Sabbat ist ein Zeichen, damit ihr wisst, dass ich es bin, der euch heiligt. Und hier steht der Sabbat als Prüfstein, ob man das Gesetz befolgt oder eben nicht. Ja, da gab es ja noch gar kein Gesetz. Im 16. Kapitel, das war ja noch nicht Sinai. Es ist interessant, dass diese Formulierung hier steht. Und dann steht, im sechsten Tag wird es geschehen, wenn sie es zubereiten, dass sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Aha. Gott hat nicht nur einen Unterschied gemacht zwischen Sabbat und den anderen sechs Tagen der Woche, sondern Gott hat einen Unterschied gemacht zwischen dem sechsten und siebten Tag und den anderen fünf Tagen der Woche. Weil am sechsten Tag wird etwas Besonderes geschehen. Auch der sechste Tag ist ein besonderer Tag. Und dann haben sie gesagt, Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, kommt herbei vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und dann ging es am nächsten Tag interessanterweise mit dem Manna los. Und ihr wisst ja, was Manna bedeutet, übersetzt, was ist das? Und das war die Bezeichnung für diese Himmelsspeise. Und dann heißt es, Vers 17, und die Kinder Israel taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig, aber als man's nachgemessen hat, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Das ist doch interessant, das zweite Wunder. Erste Wunder, dass überhaupt in der Wüste für so viele 100.000 Menschen Manna zum Sammeln da war. Und jetzt sammeln sie. Und normalerweise ist es so, wenn ich fleißig bin und viel sammle, dann habe ich auch viel, oder? Aber hier steht, wenn einer fleißig war, dann hat er genau gleich viel wie der Faule. Das ist doch interessant. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Was macht da Gott? Er will nicht, dass wir horten. Er will, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir brauchen. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig, bis zum nächsten Morgen. Das ist typisch Mensch, oder? Gott sagt was, ein Mensch macht das Gegenteil. Und es wurde voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Das war weg. Konnte man also nicht nachsammeln gehen. Sie mussten in der Früh aufstehen. Nicht länger schlafen. Im Zelt verpennen. Dann waren sie hungrig. Und am sechsten Tag, der besondere sechste Tag, sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und dann steht, das ist's, was der Herr gesagt hat. Morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat. Für den Herrn, was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht, was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und es war kein Wurm drin. Interessantes Wunder wieder. Am sechsten Tag kann man doppelt so viel sammeln und dann wird es zu Hause nicht plötzlich weniger. Was in den anderen Tagen war, wurde weniger oder mehr, je nachdem, oder? Jeder hatte einen Krug, egal wie viel er gesammelt hat. Aber am sechsten Tag, da blieb es in dieser Menge, zwei Krüge. Und am nächsten Tag war es nicht verdorben. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Vers 27, aber am siebten Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebten Tage. Also ruhte das Volk am siebten Tage. Und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und Mose sprach, das ist's, was der Herr geboten hat. Fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen. Ja, was passiert denn mit Manna normalerweise, wenn man es zu lange aufbewahrt? Es wird stinkend, es kommen die Würmer rein. Und jetzt sagt Mose, fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren für eure Nachkommen, auf dass man sehe das Brot, mit dem ich euch gespeist habe in der Wüste. Und das hat Aaron dann gemacht, Vers 33, nimm ein Gefäß und tu Manna hinein und stelle es hin vor den Herrn, dass es aufbewahrt werde für eure Nachkommen. Und genau das erwähnt Paulus in Hebräer Kapitel 9. Ihr wisst ja, dass die Bundeslade nicht mehr zu finden ist derzeit. Es wird vielleicht eine Zeit kommen, wo sie zu finden ist. Und was werden wir in der Bundeslade finden? Hebräer Kapitel 9. Und da steht im Vers 3, hinter dem zweiten Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste. Die hatte das goldene Räuchergefäß und die Lade des Bundes mit Gold überzogen, in welcher war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot. Und der Stab Aarons, der gekrönt hatte, und die Tafeln des Bundes. Drei Dinge waren in der Bundeslade aufbewahrt. Und sollte es wirklich so sein, dass die Bundeslade gefunden wird, dann wird das Manna nicht verdorben sein über die ganzen Jahrtausende. Das erwarte ich. Weil sonst hätte es ja keinen Sinn, das dort drinnen zu machen, aufzubewahren für die Würmer. Gott hat also hier ganz klar gezeigt, dass er unbedingt möchte, dass die Menschen Unterschiede machen. Aber er möchte nicht, dass die Menschen nur Unterschiede machen, weil sie es gern tun. Es gibt ja auch Unterschiede, die man nicht machen soll. Und da steht, Man soll nicht den Unterschied machen zwischen reichen Gemeindemitgliedern und armen. Das steht schon in Mose drin und es steht auch im Neuen Testament drin. Man soll kein Ansehen der Person haben. Man soll auch keinen Unterschied machen zwischen Fremden und Einheimischen. Es gilt für alle dasselbe Gesetz. Steht im Alten Testament und im Neuen Testament hat Paulus den Petrus gerügt, als er da sich abseits zum Essen hingesetzt hatte und seine christlichen Brüder aus den Heiden nicht so geehrt hat wie die Brüder aus den Juden. Es steht auch im Neuen Testament, da ist nicht Mann noch Frau, ihr seid alle einer in Christo. Bald wird darüber abgestimmt, ob auch Frauen ordiniert werden sollen in unserer Gemeinde. Dann steht auch drin, es ist kein Unterschied zwischen Sklave und Freie. Es sind alle Brüder. Das heißt nicht, dass es damals keine Sklaven gab. Die Sklaven gab es, aber sie wurden in der Gemeinde anders behandelt. Und heute gibt es keine Sklaven. Und vielleicht ist es heute an der Zeit, dass man auch Frauen zeitgemäß behandelt in der Gemeinde und nicht gesellschaftsgemäß. Weil heute würde in der Gesellschaft es nicht ein Anstoß sein, wenn jetzt in der Gemeinde Frauen ordiniert sind, denke ich mir. Die Zeiten sind vorbei. Beschnittene und Unbeschnittene sollte man keinen Unterschied machen in der Gemeinde. Man sollte auch keinen Unterschied machen zwischen Schwarzen und Weißen. Die Israeliten damals, als sie gegen Mose gemurrt hatten, und auch die Miriam, seine Schwester, die haben Anstoß genommen an der dunklerhäutigen Frau des Mose. Ihr wisst, was dann passiert ist. Die Miriam hat Aussatz bekommen, musste 7 Tage außerhalb des Lagers sein. Mose hat sich für sie eingesetzt. Gott will nicht, dass man solche Unterschiede macht, wo Menschen Unterschiede machen. Oder die Christen haben Unterschiede gemacht zwischen Götzenopferfleisch und normalem Fleisch. Paulus hat gesagt, vergesst das. Unterschiede sollen gemacht werden, wenn Gott es sagt. Und wenn Gott es nicht sagt, sollte man es nicht machen. Und Ersatz gilt bei Gott nicht. Markus 7 lesen wir dazu. Vers 8 bis 13, Markus 7. Da steht, ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschensatzungen. Ja, wenn die Menschensatzungen ja noch besser sind, noch umfangreicher, noch umfassender, dann müsste es doch gut sein, oder? Jesus sagt, das geht nicht. Man kann nicht einfach Gottes Gebot durch Menschengebot ersetzen. Man muss den Unterschied machen, den Gott gesagt hat. Und lehren wir das unseren Kindern, Unterschiede zu machen zwischen einer Predigtstunde und einer Zeichenstunde, zwischen einem Gotteshaus und einem normalen Haus, zwischen Sex vor der Ehe oder in der Ehe, zwischen Gemeindeschule und staatlicher Schule. Es gibt Unterschiede zu machen. Und wer das verstanden hat, und am Sabbat kann man es wöchentlich üben, der hat verstanden, was Sünde ist. Sünde heißt, keinen Unterschied zu machen, was heilig ist und nicht heilig. Und der Sabbat hat noch eine ganz schöne Eigenschaft. Ich habe in einem Physikbuch der Hauptschule ganz hinten gelesen, was eigentlich das übergeordnete Ziel aller Naturwissenschaften ist. Und höre und staune, in dem Physikbuch stand, das übergeordnete Ziel aller Naturwissenschaften ist es, eine Antwort zu finden auf die Frage, woher kommen wir? Wohin gehen wir und was ist der Sinn unseres Lebens? Haben wir gedacht, das gibt es doch wohl nicht. Ein Physikschulbuch. Wir wissen, was die Physik für Antworten gibt und die Biologie und die Chemie. Die Physik sagt zu unserer Herkunft etwas anderes. Und der Sabbat, der gibt genau auf diese drei Fragen die Antwort, die wahre Antwort. Der Sabbat sagt, woher wir kommen. In 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darinnen ist. Und auch den Menschen hat er gemacht. Ein besonderer Tag war der 6. Schöpfungstag. Und ein besonderer Tag vor dem Sabbat soll auch der Rüsttag sein bei uns. Denken wir daran, das ist ein besonderer Tag. Wohin gehen wir? Es steht da drinnen, damit ihr erkennt, dass ich es bin, der euch heiligt. Ich bin es, der euch in den Himmel bringt, weil in den Himmel kommt ja nur jeder, der heilig ist. Und ich mache das für euch. Ruhe einfach. Und der Sinn unseres Lebens. Der Sinn unseres Lebens ist nicht zu raffen, zu sammeln, mehr zu haben als andere oder zu faul zu sein. Der Sinn unseres Lebens ist, unsere Geschäfte zu machen, 6 Tage die Woche und am 7. zu ruhen. Woche für Woche, Sabbat für Sabbat. Und der Sabbat zeigt mir etwas Besonderes. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach, wenn ihr den Rüsttag haltet, nicht nur den Sabbat. Der Rüsttag heißt ja, lass alles liegen, wenn der Sabbat naht. Und so ist der Sabbat ein Gleichnis für unser Leben. Sabbat ist ja der einzige Tag, den Jesus im Grab verbracht hat. Er hat alles gelassen. Und er hat uns damit ein Beispiel gegeben, dass der Sabbat eine Ruhe ist, wo wir uns auf Gott verlassen müssen. Weil wenn wir uns einmal zu Grab legen lassen müssen, so wie Jesus, dann müssen wir alles liegen lassen. Wir können nicht sagen, ja, ich möchte noch das regeln oder das. Ich muss noch das Geschäft erledigen und diesen Auftrag. Wir müssen alles zurücklassen, wenn die Stunde naht unseres Todes. Und so können wir das üben am Freitag. Das wird hart sein für manche. Auch ihre Gedanken frei zu machen vor den geschäftlichen Dingen. Aber der Sabbat ist ein Mittel, um das zu lernen, dass wir uns in Gottes Hand fallen lassen können. Und dann lesen wir zum Abschluss im Hebräerbrief, was dieser Sabbat im Neuen Testament eigentlich bedeutet. Im Hebräer Kapitel 4, da heißt es im Vers 9, so ist also noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Diese Ruhe ist ja das ewige Leben. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, und das ewige Leben sagt nicht, Jesus wird einmal später beginnen, sondern wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das kann heute, jetzt sofort gleich geschehen, bei dem es noch nicht stattgefunden hat. Es ist nicht etwas, was später stattfinden wird, sondern es steht hier, wer zur Ruhe Gottes gekommen ist, ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Und das ist eine Anspielung auf das Sabbatgebot. So lasset uns nun Fleiß tun, hineinzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand zu Fall komme in gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn ein zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist. Hier ist wieder gezeigt, Gott macht durch sein Wort Unterschiede in unser Leben hinein. Und das steht hier, Gottes Wort ist wie ein Schwert. Das scheidet, das macht Unterschiede. Seele, Geist, Mark und Bein ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Lasst uns den Sabbat bewusster halten, indem wir auch den Rüsttag bewusster einbeziehen. Und dann werden wir auch bewusster Unterschiede machen in unserem Leben. Und diese Unterschiede sind gut für uns. Und Gott segne euch. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir haben uns versammelt auf geweihtem Boden. Und wir haben dein heiliges Wort gelesen. Und es ist uns zum Herzen gegangen. Ich bitte dich, lieber Vater, hilf besonders den Jugendlichen, die jetzt in Entscheidungen stehen, Unterschiede zu machen, dass sie sich dafür entscheiden, die Unterschiede anzuerkennen zwischen heilig und gewöhnlich, zwischen dem, was du erlaubt hast und zwischen dem, was du nicht erlaubt hast. So lass uns zu dir bekehren, dass wir auf deine Seite wechseln. Und lass uns zu dir zurückkehren, wenn wir abgewichen sind. Hilf das bei dieser Evangelisation, wo wir Menschen einladen, auch wieder Unterschiede zu machen, die in deinem Wort begründet sind, dass wir vorbereitet sind. Lass uns dies ein Anliegen sein, dass die Menschen deutliche Unterschiede sehen. Und ich bitte dich, gib den Heiligen Geist in reichem Maße, dass hier eine Ernte eingebracht werden kann. In Jesu Namen. Amen.